Sie hören SWR Kultur am Dienstagmorgen. Heute vor 75 Jahren, da wurde ein Unternehmen gegründet, ohne dass Bücherregale hierzulande deutlich schwerer zu füllen gewesen wären, jedenfalls wenn es um wichtige, um große Literatur geht. Am 1. Juli 1950 gründete der Verleger Peter Suhrkamp den Suhrkamp Verlag, der das literarische Leben im deutschsprachigen Raum enorm geprägt hat, der aber in vielen Fällen auch mit Übersetzungen dafür gesorgt hat, dass deutsch schreibende Autorinnen und Autoren auch international wahrgenommen wurden. Der zudem aber auch in die Dunstkreise von ein paar Literaturskandalen geraten ist und auch mit verlagsinternen Dramen immer wieder Schlagzeilen gemacht hat. Und über all das spreche ich mit SWR-Literaturchef Frank Hertweg. Frank, wie kam es heute vor 75 Jahren zu dieser Verlagsgründung?
Diese Verlagsgründung hat eine kleine Vorgeschichte. Und zwar gab es einen berühmten deutschen Verlag, den Fischer Verlag. Und der wurde 1936 unter den Nazis unter Druck gesetzt. Der musste sich aufspalten. Ein Teil der Autoren mit dem Verleger ging dann ins Exil. Und Peter Suhrkamp war quasi beauftragt, als Treuhänder den Verlag weiterzuführen. Peter Suhrkamp hat versucht, sich im System durchzulavieren, kam immer mehr unter Druck, kam auch dann in Gestapohaft, ins KZ, hat er wohl extrem gelitten, also hat sehr viel körperliche Schäden dann auch davon bewahrt und ist im Februar 1944 wieder entlassen worden. Und 1945, nachdem Beermann Fischer wieder zurückkam, war eben unklar, wie geht es weiter. Und Beermann Fischer wollte, dass Suhrkamp eigentlich ein normaler Angestellter wieder wird. Suhrkamp wollte natürlich, war schon weiter. Und dann war mit dem Einverständnis und auch in gewisser Weise mit dem Druck von Hermann Hesse, hat dann Peter Suhrkamp es gewagt, 1950 diesen Verlag zu machen, weil natürlich mit Hesse einer der großen Autoren dann bei ihm blieb. Und insgesamt waren es 33 Autoren von 48, die dann mit Peter Suhrkamp zum Suhrkamp Verlag gegangen sind.
Mhm. Hermann Hesse, einer der vielen großen Namen, die uns in der Geschichte des Suhrkamp Verlags erklären. Also große Namen, ein Erkennungszeichen dieses Verlags, aber auch so eine Art Geist oder eine spezielle Kultur. Wie sieht die aus?
Ja, das nennt man die berühmte Suhrkamp-Kultur. Das ist ein Begriff, den George Steiner geprägt hat 1973. Ich glaube schon mit einer gewissen Ironie. Aber der entscheidende Faktor war natürlich Siegfried Unzel. Siegfried Unzel ist 1952 in den Verlag eingetreten und hat den Verlag dann nach dem Tod von Peter Suhrkamp übernommen. Und eigentlich wollte Peter Suhrkamp nie Taschenbücher. Das war für ihn total verpönt. Und es gab schon Taschenbuchreihen damals. Bei Fischer gab es welche, bei Rowohl gab es einen. Und dann hat Siegfried Unzelt die berühmte Edition Suhrkamp aufgelegt. Aber man muss dazu sagen, es gibt ein ikonografisches Bild. Das ist am Bodensee aufgenommen, in Wasserburg, im Garten von Martin Walser. Mhm. Und da sitzen sie dann. Da sitzt Siegfried Unzelt, da sitzt Hans Magnus Enzensberger, der junge Martin Walser, Walter Böhlich, ein genialer Lektor, Karl Markus Michel, genialer Lektor, und Uwe Jonsson. Und diese interessante Verbindung von Autoren, Lektoren und dieses auf Augenhöhe miteinander sprechen, hat, glaube ich, das generiert, was man dann Suhrkamp-Kultur genannt hat. Also es gab dann die Edition Suhrkamp und die war ganz anders als die anderen Taschenbuchreihen von einem gemeinsamen Geist geprägt. Also die haben es wirklich geschafft, den Zeitgeist zu prägen und interessanterweise nicht nur mit linker Theorie, also Edition Suhrkamp war immer beides, Belletristik und Theorie. In der linken Theorie hatten sie mit Adorno natürlich den großen Namen. Dann haben sie Walter Benjamin durchgesetzt, was eine Riesenleistung war, am Anfang auch gar nicht so leicht. Dann Jürgen Habermas. Aber es gab eben auch nicht-linke Autoren dann im Suhrkamp Verlag. Es gab Niklas Luhmann, der große Gegenspieler von Jürgen Habermas. Und es gab später die berühmten Poststrukturalisten Michel Foucault, Jacques Derrida, Jacques Lacan. Mhm. Und da ging immer die mehr. Es gab Einbandschriften, zwei von Lacan, der wäre schon übersetzt in der Schublade von Siegfried Unzelt. Aber Jürgen Habermas hätte verhindert, dass dieser Band erscheint. Aber diese Breite war, glaube ich, ein Markenzeichen. Und später kamen dann noch Autoren dazu, wie Peter Handke, natürlich einer der ganz Großen, Thomas Bernhard war dabei. Dann hat Suhrkamp, hat Unzelt auch versucht, glaube ich, das Portfolio sozusagen klassisch auszubauen. Er hat dann Paul Celan rübergeholt vom Fischer Verlag. Er hat Ingeborg Bachmann vom Pieper Verlag abgeworben. Also er hat dann den Verlag, wenn man so will, komplett gemacht zu dem, was dann, glaube ich, der entscheidende Verlag der Nachkriegszeit der jungen Bundesrepublik und der späten Bundesrepublik geworden ist. Mhm.
Alles Riesennamen, aber alles doch auch sehr 20. Jahrhundert. Inwiefern ist Suhrkamp jetzt auch heute noch maßgeblich oder vielleicht sogar auch so ein bisschen cool? Und welche Rolle spielen da jüngere Autorinnen und Autoren?
Also die Coolness von Suhrkamp kam noch durch einen anderen Punkt. Es war ein unabhängiger Verlag. Also es gibt die großen Konzernverlage, die wir alle kennen. Wir wissen aber gar nicht, dass es Konzernverlage sind. Das ist Kiepenheuer & Witsch zum Beispiel und Rowohlt und Fischer, S. Fischer, die gehören alle zum Holzbrink-Konzern. Mhm. Und Suhrkamp war immer unabhängig. Das konnten sie nur leisten aufgrund einer fantastischen Backlist, die Unzelt, das hat man immer vorgeworfen, immer wieder neu verwertet hat. Also es gibt unfassbar viele Benjamin-Aufsätze und Bändchen. Und da war es halt Hermann Hesse, unschlagbar, Bertolt Brecht, Schullektüre, Max Frisch, Homo Faber, Schullektüre. Und diese Backlist hat ihn, glaube ich, über viele Jahre abgesichert, den Suhrkamp Verlag. Und ich habe ein Interview gerade gelesen von 2000, da schaut er schon noch mit Spott auf den Fischer Verlag, wo die Lektoren jetzt angeblich irgendwelche marktwirtschaftlichen Kenntnisse haben müssten. Das war, bei ihm hieß es immer Lektoren lesen, 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 lesen. Und dann gab es auch die nächste Generation, finde ich, hat es Unzelt hingekriegt. Das war damals Reinhard Götz in den 80er Jahren, 1980er Jahren. Und dann gab es viele Autoren wie Thomas Hettje, die sehr gut waren, Marlene Strerowitz, Marcel Bayer, Ralf Rothmann, der heute noch bei Suhrkamp ist, Thomas Klink. Aber da hat das klassische Suhrkamp-Modell nicht mehr so funktioniert. Unzelt sagte immer, wir verlegen keine Werke, sondern Autoren.
Ja, berühmter Spruch.
Dieser berühmte Spruch. Und später sind dann Autoren dann auch weggegangen. Marcel Bayer war mal weg, ist wieder zurückgekehrt. Marlene Strerowitz ist immer bei Fischer geblieben. Es gab dann andere Verlage, vor allem Kiepenheuer & Witsch, die damals die Popliteratur, finde ich, besetzt haben mit Christian Kracht und den Ganzen. Da war Suhrkamp nicht mehr so stark. Und dann haben wir jetzt einen starken Verlag, Matthes & Seitz, mit einem sehr aufregenden Programm. Und dann gab es immer eben noch den großen anderen Verleger, den wir nicht vergessen sollten, Michel Krüger mit dem Hansa Verlag, der natürlich nicht so diesen Geist als Ganzes geprägt hatte, wie damals Suhrkamp, aber auch ein extrem wichtiger Verlag ist.
Literarisch war also Suhrkamp immer eine große Nummer, hat mit diesen Autoren für Schlagzeilen, für Aufsehen gesorgt, eine Zeit lang aber auch mit Nachfolge- und Besitzstreitigkeiten, sogar Familiendramen. Vielleicht kannst du das nochmal kurz skizzieren.
Es war unfassbar, man kann es nicht anders sagen. Also nachdem der Siegfried Unzelt sich in Ulla Berkewitsch verliebt hat, also seine jüngere Autorin, die auch bei ihm veröffentlicht hatte, war alles anders. Also eigentlich war Joachim Unzelt vorgesehen, der prädestiniert war, der auch das Verlagsgeschäft von der Pike aufgelernt hatte und der das mit Sicherheit hingekriegt hätte, gar keine Frage.
Das war der Sohn aus erster Ehe.
Das war der Sohn aus erster Ehe. Und dann kam es zum Bruch zwischen den beiden, weil Siegfried Unzelt dann eigentlich behauptet hat, sein Sohn könne das nicht und hat dann das Ganze sukzessive zu Ulla Berkewitsch rübergeschoben. Und es war schon extrem dramatisch, weil natürlich in einer bestimmten Phase, als Unzelt dann sehr schlecht ging, 2002 ist er ja verstorben, er dann gar nicht vorgelassen wurde zu seinem sterbenden Vater. Ich glaube, am Ende dann doch. Martin Walzer wusste nicht richtig als alter Freund, was da passiert. Also es waren sehr dramatische Geschichten, aber am Ende hat sich dann Ulla Berkewitsch in dem Machtkampf, muss man einfach sagen, durchgesetzt. Es sind viele, Günter Berg, der damals sehr wichtig war, sind alle quasi irgendwo anders hingegangen. Alle Nachfolger, die Siegfried Unzelt aufgebaut hatte, sind auch wieder verschwunden. Als am Ende war, muss man sagen, Ulla Berkewitsch die Königin im Reich.
Auch literarisch, beziehungsweise mit ein paar Autoren, gab es ja rund um Suhrkamp ein paar Dramen oder Skandale. Was hat da besonders große Kreise gezogen?
Also mich hat immer erstaunt, was die aushalten mussten. Ich war damals ein bisschen mit der Pressesprecherin befreundet und dachte immer, oh Gott, schon wieder ein Skandal. Ich meine, eine Sache, die sehr dramatisch war, war natürlich die Peter-Handke-Position zu Serbien. Dann haben sie die Texte aber auch immer veröffentlicht. Das war ja der Mut, den sie hatten. Also das war nicht so, dass man die dann versteckt hat, sondern die wurden dann auch veröffentlicht. Das war ein dramatischer Streit. Und Peter-Handke ist damals nach Serbien gefahren. Also wir erinnern uns, es gab ja die Kriege, die in Ex-Jugoslawien, die aus dem Zerfallsprozess von Jugoslawien damals entstanden sind. Und Peter Handke hatte immer eine große Nähe zu Serbien und hat, glaube ich, auch immer eine große Nähe zu denen, die von allen geprügelt werden. Und da war damals Milosevic. Er hat auch einen blöden Orden angenommen. Aber der erste Impetus von Peter Handke war eigentlich gar nicht politisch zu werden, sondern er ist dahin gefahren und hat gesagt, jetzt möchte ich doch mal den Augenschein entscheiden lassen. Und das war der Gestus des ersten Textes und dann durch die Angriffe gegen ihn wurde er immer bockiger und dann wurde es auch immer unschöner. Vielleicht der größte, erschütterndste war natürlich mit Martin Walser. Friedenspreisrede war noch, da standen sie noch zu Martin Walser. Und dann kam ja dieser berühmte Roman Tod eines Kritikers. Und das war schon die Phase, wo es Siegfried Unzel nicht mehr gut geht. Er war da schon im Krankenhaus. Man weiß gar nicht, was er noch davon mitbekommen hat. Und das führte dann zum Bruch mit Martin Walser. Peter Sloterdijk war auch immer für einen Skandal gut. Der hatte dann die Regeln zum Menschenpark geschrieben. Da ging es um Biotechnologie damals. War eigentlich ein sehr guter, interessanter Text. Und er überwarf sich damit Habermas. Und dann haben sich zwei Suhrkamp-Autoren in der Zeit bekriegt. Das muss man erst mal hinkriegen.
Ganz speziellen Skandal oder nochmal Schlagzeile gab es ja jetzt erst im Frühjahr. Da hat die Zeit veröffentlicht, dass der Verleger Siegfried Unzelt, über den wir ja schon gesprochen haben, NSDAP-Mitglied geworden ist. Kurz vor seinem 18. Geburtstag, glaube ich, ist er aufgenommen worden. Es hat er zeitlebens verschwiegen. Wie ist das einzuordnen? Welche Rolle spielt das für die Verlagsgeschichte?
Es wurde in diesem Zusammenhang immer etwas überpsychologisiert, fand ich. Also man sagte dann immer, weil er diese Geschichte hat und weil er sie verschwiegen hat, würde er jetzt überkompensativ viele linke jüdische Theoretiker veröffentlichen, wie Walter Benjamin oder so. Das finde ich, glaube ich, zu weitreichend. Er hat ja, das weiß man jetzt auch aus diesen ganzen Geschichten, er hat ja nach dem Krieg natürlich dann bei der Überprüfungsbehörde schon angegeben, dass er Parteimitglied war. Das ist aber jetzt immer noch kein Zeichen, dass er nicht drüber gesprochen hat. Man weiß es natürlich jetzt nicht, wenn gerade so jemand wie Martin Walser oder so, ob er vielleicht da mal was gesagt hat. Ich glaube, es ist diese Problematik, dass es nie diesen richtigen Augenblick gibt, von dem auch ein Siegfried Unzel immer glaubt, er könnte kommen. Ich hätte mir vorgestellt, als damals die Günter Grass Sachen dann aufglauben, das wäre jetzt eine Chance gewesen. Aber ich glaube nicht, dass dieses Verlagsprogramm jetzt von diesem Nukleus her gedacht werden kann. Das fände ich dann doch etwas übertrieben.
Zum Schluss vielleicht nochmal kurz zusammengefasst. Warum ist dieser Verlag aus der deutschen Literaturgeschichte nicht wegzudenken oder welche Rolle spielt Suhrkamp da?
Ich glaube natürlich, für die Bundesrepublik ist er der prägende Verlag gewesen, aus dem, was ich schon gesagt hatte. Er hat einfach diesen Zeitgeist komplett bestimmt. Alle großen Autoren wollten, gut, es gab Günter Grass, der war bei Luchterhand, das hat ihm nicht ganz gepasst, aber die meisten Autoren wollten aus Suhrkamp Autoren sein. Und wer als junger Schriftsteller irgendwie reüssieren wollte, da war Suhrkamp der Ort, wo man hin wollte. Aber es ist eben, wenn man aus heutiger Sicht jetzt eine patriarchalische Zeit gewesen. Es war diese eine große prägende Gestalt mit Siegfried Unzelt. Die ist vorbei, die ist mit dem Tod von Siegfried Unzelt zu Ende gegangen. Dann gab es die lange Phase von Ulla Berkewitsch, die eher so eine Art, ich nenne das immer Kampfgemeinschaft war. Also wer ist, die für mich ist, ist gegen uns. Also da war sozusagen nochmal ein ganz anderer Geist, der eher sehr kämpferisch war. Und jetzt ist es ja so, das ist ja jetzt historisch eigentlich ganz neu bei Suhrkamp. Ulla Berkewitsch ist ja jetzt nicht mehr verantwortlich. Es gibt jetzt einen Investor, der alle Anteile an Suhrkamp hat. Dirk Mörle, der kommt eigentlich eher vom Bauhaus, also von Baumärkten, das ist eher so dann, da war er reüssierend. Und der hat jetzt alle Anteile, es hat es noch nie gegeben in der Suhrkamp-Geschichte, dass ein Mensch alle Anteile hat. Und da sind wir alle mal sehr gespannt. Also ich glaube, dass jetzt gerade Suhrkamp wieder mal an einem Scheideweg steht.
Wir sind gespannt, was die nächsten Jahre oder Jahrzehnte der Verlagsgeschichte bringen. Zu 75 Jahren Suhrkamp Verlag, der heute vor 75 Jahren am 1. Juli 1950 gegründet wurde, war das SWR-Literaturchef Frank Hertwig. Und mehr zur Verlagsgeschichte zu Suhrkamp finden Sie auf swrkultur.de und dort auch eine ausführliche Version dieses Gesprächs. Frank, vielen Dank.
Gerne.